Ja, meinen Namen habt ihr ja alle gehört. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch schon. Wer nicht, ich kann ein paar Takte zu mir sagen. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet. Wir haben auch drei kleine Kinder, 3, 5 und 7. Das heißt, das Bild hier vorne, das ihr alle gerade gesehen habt, das ist uns sehr vertraut. Und wir genießen es auch, laute Kinder im Gottesdienst zu erleben. Das gehört dazu, zu einer lebendigen Gemeinde, und das ist schön. Ich bin seit 5 Jahren in Heidelberg und war jetzt auch schon, ich glaube, zweimal hier, heute das dritte Mal. Und ich freue mich jedes Mal hier auch sein zu können. Wir haben ja Austausch beim Mitarbeiterfest unserer Gemeinde, habt ihr uns oft ausgeholfen. Und deshalb sind wir als Pastoren auch gerne bereit, hier weiterzumachen und euch auch in dieser Hinsicht zu helfen. Gott in aussichtslosen Situationen vertrauen. Alexander hatte gerade schon ein paar aussichtslose Situationen aufgeführt, und ich denke, jeder von uns kann dann noch die eine oder andere ergänzen aus dem eigenen Leben oder aus Erfahrungen mit anderen Menschen. Ich habe gehört, dass es letzte Woche um Hoffnung ging, heute um Vertrauen. Vertrauen im Griechischen, das gleiche Wort für Glaube, also die drei Grundfesten unseres Glaubens: Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich weiß nicht, wer nächste Woche hier predigen wird. Vielleicht geht es da dann ja um Liebe. Geht ja eigentlich in so gut wie jeder christlichen Predigt irgendwie um das Thema Liebe. Und so setzen wir dann heute an der Stelle fort. Wir schreiben das Jahr 1918. Jeder, der ein bisschen die Geschichte vor Augen hat, weiß, was dort tobte in der Zeit, nämlich der Erste Weltkrieg. Und der tobte auch in Palästina. Und dort bei der Stadt Michmas lagen sich die türkischen Truppen und die britischen gegenüber. Und zwischen den beiden Heeren war so eine ausgespülte Furt, die über Jahrhunderte durch Wasser in diesen Graben hineingebuddelt wurde. Und ihr seht hier dieses Bild, wie es auch heute noch dort aussieht. Also so ein Graben zwischen den beiden Heeren und unüberwindbar natürlich für Maschinen und auch nur sehr schwer irgendwie für Menschen da runter und wieder raufzukommen und vor allem ohne, dass der Gegner das bemerken könnte. So fühlen sich beide Seiten auf ihrer Seite dieser Schlucht in Sicherheit. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht. So sieht es dann von der einen Seite aus, wenn man auf Michmas rüberschaut. Und ihr seht das vielleicht so ganz leicht angedeutet. Am unteren Rand ist so ein Stacheldrahtzaun, und dahinter direkt beginnt dann diese Schlucht, sodass man sich gut sehen kann, aber nur ganz schlecht erreichen. Und in einer Nacht fiel einem der britischen Soldaten ein, dass er diesen Namen der Stadt Michmas schon mal gehört hatte. Ich weiß nicht, ob er in den Kindergottesdienst gegangen ist oder regelmäßig Gemeinde besucht hat. Auf jeden Fall fiel ihm ein, dass es ja in der Bibel ist. Und so nimmt er seine Bibel in die Hand, die er dabei hatte, und fängt an zu suchen, blättert durch die Bibel und stößt auf eine Passage, auf die Passage, um die es heute gehen soll. Und ich werde sie einfach mal vorlesen. Ich habe sie bewusst nicht mitgebracht an der Leinwand, sondern hört einfach zu und versetzt euch in diesen britischen Soldaten, der auf der einen Seite dieses Wadi, so heißt die Schlucht, saß in der Nacht und einfach überlegt hat, wie passt das jetzt zu der Bibelstelle, die wir jetzt zusammen hören. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Philisterposten dort drüben. Seinem Vater verriet er nichts davon. Saul befand sich zu diesem Zeitpunkt am äußersten Ende des Gebiets von Gibea, unter dem Granatapfelbaum. Er hatte etwa 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ichabods Bruder Ahitub. Er war ein Enkel von Pinhas und Urenkel von Eli. Ahia trug die Orakeltasche. Auch von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan weggegangen war. Soweit die Situation. Wir lesen weiter. An der Stelle, an der Jonathan das Tal überqueren wollte, und jetzt habt ihr vor Augen das Bild, das ihr gerade gesehen habt, genau um dieses Tal geht es. überqueren wollte, ragte auf jeder Seite eine Felsspitze auf. Man nannte die beiden Felsen Boses und Senne. Der eine erhob sich wie ein Pfeiler im Norden, auf der anderen Seite von Michmas, der andere im Süden auf der Seite von Geba. Und hier sehen wir Michmas. Da ist der Soldat auf die Stadt gestoßen und diese beiden Felsspitzen haben ihn neugierig gemacht und er liest weiter. Jonathan sagte also zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Nur zu, sagte der Waffenträger, tu, was du vorhast, ich bin dabei, du kannst dich auf mich verlassen. Jonathan sagte wieder zu ihm, wir gehen auf sie zu, und zwar so, dass sie uns sehen müssen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, stehen bleiben, bis wir bei euch sind, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind, und steigen nicht zu ihnen hinauf. Sagen sie aber, kommt herauf zu uns. So klettern wir hinauf. Das soll das Zeichen für uns sein, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander, seht nur, da kommen ein paar Hebräer aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Sie riefen den beiden zu, kommt herauf zu uns, wir haben ein Wörtchen mit euch zu reden. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Jonathan kletterte auf allen Vieren hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Da fielen die Philister vor Jonathan einfach um und der Waffenträger, der hinter ihm herging, tötete sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatten Jonathan und sein Waffenträger an die 20 Mann auf kleinstem Raum erledigt. Also was liest dieser Soldat hier? Er liest, dass eigentlich genau die gleiche Situation wie die, in der er sich gerade befindet, auch damals bei dem Heer der Philister auf der einen Seite und den 600 Soldaten Sauls auf der anderen Seite da war. Und er liest jetzt, dass Jonathan einen Durchgang gefunden hat in diesem Wadi, in dieser Schlucht, nämlich an einer Stelle, wo auf beiden Seiten Felszacken herausragen, die offensichtlich sehr sichtbar waren. Und so nimmt er seine Bibel in dieser Nacht, geht zu seinem Vorgesetzten, sie lesen zusammen nochmal diesen Text und sein Vorgesetzter erklärt sich bereit, einen Suchtrupp loszuschicken. Der Suchtrupp zieht noch in der Nacht los, die Schlucht entlang, bis sie tatsächlich diese beiden Felsspitzen finden. Und sie sehen, dass da in der Tat ein Durchgang ist, den man ganz leicht überqueren kann, nicht mit Maschinen, aber ganz gut mit Soldaten. Und sie sehen in der Situation auch genau das Gleiche, was Jonathan vorgefunden hat, nämlich an diesem kleinen Durchgang ist auch ein Vorposten der Türken, weil sie natürlich diesen Durchgang kannten, sie waren ja zu Hause und hatten deshalb einen Wachposten, einen kleinen da aufgestellt, weil sie dachten, der wird eh nie gefunden. Und so kehren sie zurück, bereiten den Erstschlag vor, dringen über diesen Wachposten, besiegen ihn natürlich, weil sie überraschen und dringen in Michmas ein, bewältigen die Stadt und führen diesen Sieg vom Feld. Und wir sehen also, dass die Bibel auch heute noch auf irgendwie ganz unerwartete Weise aktuell sein kann. Aber wir wollen jetzt weiter in den Text schauen und gucken, wie der Text auch für uns ganz aktuell sein kann. Wir sehen also, für Saul und seine paar Soldaten, die noch da geblieben sind, die meisten sind nämlich weggelaufen vor der Größe des Heeres der Philister und so ist er nur noch mit 600 Mann dort. Und ich finde es bezeichnend, was hier über Saul gesagt wird. Er ist nicht aktiv und versucht Pläne zu schmieden, was jetzt passieren sollte. Er als König von Israel ist ja eigentlich dafür eingesetzt, sein Volk zu beschützen und zu überlegen, was er jetzt macht, sondern er sitzt unter einem Granatapfelbaum und tut nichts. Er ist vielleicht verzweifelt, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, er tut nichts. Und Saul wartet ab und weiß vielleicht nicht, was er tun soll. Und dann ist da auf der anderen Seite Jonathan, sein Sohn, der Prinz quasi. Und Jonathan ist irgendwie unbeeindruckt von der Situation, von der Übermacht der Philister, und er hält auch nicht viel von dieser verzweifelten Tatenlosigkeit seines Vaters. Also schnappt er sich seinen Waffenträger und schmiedet diesen Plan, zieht los und sieht diesen Vorposten und sagt sich, ich versuche jetzt einfach mal was. Ich versuche jetzt einfach mal was. Und ich möchte nochmal auf diesen Text schauen, aus einer etwas anderen Übersetzung in Samuel 14, Vers 6, das hatte ich gerade vorgelesen, da sagt Jonathan, komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen. Ich denke, er wollte mit dem Titel Gottlose sie nicht abwerten, sondern er hat einfach ausgedrückt, dass er es nicht ertragen kann, dass das Volk Gottes in ihrem eigenen Land von Feinden unterdrückt wird. Und deshalb will er etwas tun, weil er sich mit dieser Situation nicht abfinden will. Und das ist aber kein jugendlicher Leichtsinn. Das sehen wir nämlich, wenn wir weiterlesen, wie es in diesem Vers weitergeht. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Und ich finde das ganz interessant, dass Jonathan mit diesem vielleicht anfängt. Er setzt es an den Anfang und sagt, vielleicht wird der Herr uns helfen. Damit drückt er aber nicht seine Zweifel aus oder Unsicherheit, denn er sagt ja sofort im nächsten Teilsatz, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er ist sich also sicher, dass Gott helfen kann, aber das vielleicht deutet an, dass er nicht weiß, wie Gott helfen kann, ob Gott durch ihn ganz konkret helfen will oder auf irgendeine andere Weise. Aber dass Gott hilft, dass Gott helfen kann, steht für ihn außer Frage. Und dieses Vertrauen wird auch nicht dadurch getrübt, dass das Heer der Gegner so viel größer war, dass da so viel mehr Soldaten da sind, weil er weiß, für meinen Gott gibt es kein Hindernis. So könnte man das an dieser Stelle auch übersetzen. Für Gott gibt es keine Einschränkungen, könnte man auch sagen. Und dieses Vertrauen in seinen Gott hatte Jonathan. Und mit diesem Vertrauen im Gepäck zieht er los und geht erste Schritte, aber immer mit diesem Vielleicht im Hinterkopf. Vielleicht wird Gott etwas durch mich tun. Vielleicht wird er das tun, was ich mir wünsche. Vielleicht aber auch etwas ganz anderes. Aber er hat Vertrauen in seinen Gott, das durch nichts zu erschüttern ist. Und jeder, der schon etwas länger mit Jesus unterwegs ist, der hat wahrscheinlich so seinen Vertrauenstank, wenn ich das einfach mal so nennen darf, auch schon etwas gefüllt. Wir erleben regelmäßig etwas mit Gott oder machen Erfahrungen mit ihm, hören von anderen, was sie mit Gott erleben, und das füllt unseren Vertrauenstank so Stück für Stück. Aber meiner Erfahrung nach kommt Gott immer wieder mal zu uns und fragt so ganz leise, vertraust du mir jetzt eigentlich immer noch? Du hast mir gesagt, vielleicht an dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich vertraue dir. Und dann ein paar Jahre später klopft Jesus wieder an und sagt, hey, vertraust du mir eigentlich immer noch? Das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Und einmal war das für uns als Großfamilie, also meine Geschwister und Eltern, eine sehr große Vertrauensprüfung. Meine Mutter hat 2011 die Diagnose Krebs bekommen. Und es folgten viele OPs und Chemos, und so ging das dann über Jahre hinweg weiter. Und als es meiner Mutter einmal wieder richtig schlecht ging, sie litt unter einer neuen Chemo und lag zu Hause und es sah nicht gut aus, da war ich gerade bei uns zu Hause und habe meine Tochter schlafen gelegt. Unsere Tochter war damals noch ganz klein, sie war gerade mal eins, und wir hatten die Rollos runtergelassen, sie lag in ihrem Gitterbett und es war stockdunkel. Ich sitze auf unserem Bett und bete für meine Mutter und hoffe, dass Gott irgendwie eingreift. Und Zeit verging und meine Tochter schlief nicht ein offensichtlich, weil sie plötzlich anfing zu quengeln. Wahrscheinlich wollte sie sich einfach versichern, ist der Papa noch da? Und in die Situation, ich höre nur dieses Quengeln und reagiere sofort und sage, ich bin da. Und das war für mich wie so ein Blitz, den Gott in mein Leben reingesprochen hat und gesagt, genauso wie du das zu deiner Tochter in dieser Dunkelheit gesagt hast, genauso sage ich es jetzt zu dir und zu euch in eurer Dunkelheit. Ich bin da. Ich bin da. Und was hatte sich jetzt durch dieses Wort Gottes verändert? An den Fakten hat sich überhaupt nichts geändert. Meine Mutter war immer noch krank, die Aussichten waren immer noch schlecht, aber es hat sich innerlich ganz, ganz viel getan bei mir. Ich wusste, egal was passiert, Gott sagt, ich bin da. Ich halte die Situation in deiner Hand. Und Gott hat mich dann aber in der Situation auch gefragt, glaubst du mir? Glaubst du, dass ich da bin und deine Mama in der Hand halte? Ohne zu wissen, was passiert. Immer mit diesem Vielleicht im Hinterkopf. Und unter Tränen konnte ich mich zu einem Ja durchringen, aber wie gesagt, es hat halt nicht so viel äußerlich verändert. Und Gott hat gesagt, ich bin da und ich werde das führen, wie ich will. Er ist der Herr, nicht ich. Und er hat es so geführt, dass meine Mutter vor 6 Monaten ganz gesund wurde, indem er sie zu sich geholt hat. Aber dieses Ich bin da, das Gott mir damals in dieser Situation gesagt hat, hat mich durch die ganze Zeit der Krankheit durchgetragen und auch jetzt in der Trauer begleitet. Es ist unbegreiflich. Ich kann es nicht verstehen, warum Gott sie mit 54 schon zu sich geholt hat. Aber Gott hat gesagt, ich bin da. Ich bin da und daran will ich festhalten. Daran will ich glauben, egal was andere denken, egal was andere sagen, egal was ich fühle. Gott sagt, ich bin da und daran will ich festhalten. Und die Parallele zu Jonathan ist, er vertraut auch seinem Gott. Aber trotzdem bleibt auch für ihn dieses Vielleicht offen. Er weiß nicht, was Gott tun wird. Er weiß aber, dass Gott alles tun kann, was er will. Und in diesem Vertrauen zieht er los. Vielleicht macht Gott das, was wir uns wünschen. Vielleicht macht Gott das, worum wir ihn bitten. Vielleicht aber auch gerade nicht. Und ich habe damals für mich festgehalten, so oder so, ich will Gott vertrauen, auch wenn es nicht einfach ist. Und genauso möchte ich dir das in deiner Situation und euch das in eurer Situation zusprechen. Gott ist da. Er ist immer noch der gleiche, wie damals bei Jonathan, bei uns vor ein paar Jahren und jetzt immer noch derselbe. Gott ist da. Lasst uns einfach unser Vertrauen neu aussprechen, dass er uns hält, dass er da ist. Auch wenn wir es vielleicht nicht sehen, auch wenn es sich nicht danach anfühlt, Gott ist aber da. Kommen wir nochmal zurück zu König Saul. Er sitzt also unter diesem Granatapfelbaum und ist total passiv. Jonathan ist aber aktiv. Und eigentlich sollte, wie gesagt, der König aktiv werden und sein Volk schützen, aber er macht es nicht. Worin besteht also der Unterschied, nicht nur in der Aktivität oder Passivität, sondern darin, dass Saul durch sein nicht vorhandenes Vertrauen nicht weiß, was er tun kann, nicht weiß, was er tun soll. Aber Jonathan durch sein Vertrauen einfach angeleitet wird, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ohne zu wissen, was am Ende auf ihn wartet. Aber weil er dieses Vertrauen hat, ist er mutig genug, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und so wird Jonathans Vertrauen schließlich der Schlüssel zur Rettung Israels. Die ganze Schlacht, die darauf folgt, die gewinnt das Volk, weil Gott für sie kämpft. Jonathan hat den ersten Schritt gemacht und Gott segnet das, indem er für sein Volk kämpft und die Philister an dieser Stelle besiegt. Jonathans Vertrauen hat also die ganze Situation auf den Kopf gestellt. Zu einem Ende geführt, was vorher niemand hätte denken können. Und er hat trotz dieser aussichtslosen Situation nicht den Kopf verloren, sondern einfach an seinem Vertrauen zu Gott festgehalten. Also ein einziger Mensch hat die aussichtslose Situation seines ganzen Volkes verändert. Und ich glaube, das gilt heute auch genauso. Mit Vertrauen kannst du, kann ich, können wir den Unterschied machen. Weil wir dann an einen Gott glauben, einem Gott vertrauen, für den nichts unmöglich ist, der keine Hindernisse hat, den keine Einschränkungen irgendwie zurückhalten. Und ich habe dazu einen richtig krassen Bericht gefunden. Ende 2004, das hat der ein oder andere vielleicht damals auch gehört, stand ja in der Ukraine die Präsidentschaftswahlen an, sehr umfochten damals. Und obwohl unabhängige Umfragen den Herausforderer eigentlich schon als Wahlsieger gesehen und prognostiziert haben, sollte es anders kommen. Der Sprecher des staatlichen Nachrichtensenders, das muss man natürlich dazu sagen, des staatlichen Nachrichtensenders, wollte nach der Wahl live verkünden, dass der bisherige Präsident die Wahl wieder gewonnen hatte. War natürlich nicht richtig, denn alle im Haus wussten, dass die Wahlkommission das Ergebnis gefälscht hatte. So spricht der Nachrichtensprecher gerade live dieses Ergebnis oder will es gerade weitergeben. Und da machte eine Frau auf sich aufmerksam. Sie heißt Natalia Dmitruk und sie arbeitet auch in dem gleichen Nachrichtensender, aber nicht als Nachrichtensprecherin, sondern als Dolmetscherin für Gebärdensprache. Also während der Nachrichtensprecher quasi diese Botschaft weitergibt, sollte sie unten rechts am Bildschirmrand, ihr kennt das ja, diese Bilder, übersetzen, was dort gerade gesagt wird. Aber sie übersetzt nicht das, was der Mann sagt, sondern Folgendes. Die Resultate der Wahlkommission sind gefälscht. Glaubt ihnen nicht. Unser Präsident ist Viktor Juschtschenko. Mir ist es sehr unangenehm, dass ich bisher die Unwahrheit übersetzt habe. Ich werde das nicht mehr länger mitmachen. Und diese Nachricht, obwohl in dem Moment von nicht vielen verstanden, sprach sich aber richtig schnell in dem Land rum. Es kam zu Protesten im ganzen Land, sodass dann schließlich eine Neuwahl ausgerufen wurde und dann tatsächlich der Herausforderung Juschtschenko bei der nächsten Wahl Anfang 2005 zum Präsidenten ernannt wurde. Und hier sehen wir genau das Gleiche wie bei Jonathan. Eine Person hat den Unterschied gemacht. Und gerade weil sie den Unterschied gemacht hat, hat das ganze Schicksal des Landes sich gewendet. Bei Jonathan und genauso hier in der Ukraine. Also du kannst den Unterschied machen. Du kannst den Unterschied machen. Das haben wir jetzt an diesen beiden Geschichten gesehen. Die Frage ist natürlich, wie kann ich das machen? Wie können wir das machen? Wir sind ja alle nur so ganz kleine Rädchen im Getriebe, könnte man sagen. Aber das hätte die Frau in der Ukraine wahrscheinlich von sich genauso gesagt. Sie ist auch nur ein ganz kleines Rädchen in diesem großen Getriebe, aber sie hat einfach gesagt, ich mache nicht mehr so weiter. Ich setze jetzt einen Punkt, kehre um und tue jetzt nicht das, was die anderen alle machen. Und genauso können wir, glaube ich, auch heute einen Unterschied machen. Wie groß der Einfluss dann sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können den Unterschied machen und dazu will ich dich ermutigen. Lasst uns nicht irgendwie negative Gedanken oder negative Worte oder Einstellungen von anderen auf uns abfärben lassen. Lasst uns nicht von diesen Sachen runterziehen und sagen, okay, ich schließe mich da jetzt einfach an und schwimme mit diesem Strom. Lasst uns das nicht tun. Lasst uns auch nicht von Erfahrungen der Vergangenheit irgendwie sagen, das wird doch eh nichts. Das klappt nicht, das mache ich nicht, das haben wir schon so oft probiert, es wird nichts. Lass dich nicht davon runterziehen. Steh auf, mach den Unterschied. Rede anders, denke anders, handle anders und dann kannst du den Unterschied machen. Gehe mutig voran, so wie Natalia in der Ukraine, so wie Jonathan im Volk Israel. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, mit einem Freund von mir geredet und der ist vor kurzem Papa geworden. Also richtig in der Corona-Hochzeit Papa geworden Und er und seine Frau wollen eigentlich, dass er jetzt seine Stelle reduziert auf 80%, damit er einfach mehr zu Hause sein kann. Aber in dem Gespräch hat er mir gesagt, dass er sich irgendwie nicht traut, weil er kein Role Model in seiner Firma hat, also kein Vorbild oder kein Musterbeispiel. Und weil es das in der Firma nicht gibt, tut er sich so schwer, mit dieser Bitte an seinen Chef heranzugehen. Und als ich das gehört hatte, dachte ich, was für ihn im beruflichen Kontext gilt, gilt doch für uns auch ganz oft im geistlichen Kontext. Gott hat uns irgendwie einen Wunsch ins Herz gelegt, vielleicht eine Berufung auf unser Leben gelegt. Oder er fordert uns einfach nur zu irgendeiner besonderen Tat heraus und wir spüren, dass es für uns dran ist. Aber weil wir niemanden haben, an den wir uns dranhängen können, der uns mitzieht, fällt es uns so schwer, das auszuleben, was Gott auf unser Leben gelegt hat, was er in unser Leben hineingesprochen hat. Und die Lösung liegt doch eigentlich auf der Hand. Lasst uns einfach selber dieses Vorbild sein. Lasst uns selber dieses Role Model sein, an das sich dann andere dranhängen können. Es sieht im ersten Moment so aus, als ob ich alleine derjenige bin, der diesen Weg geht, der diese Schritte vorwärts geht. Aber sobald wir raustreten, werden wir merken, da kommen viele andere, die sich dranhängen, die dann mitgehen, weil sie einfach auch nur darauf gewartet haben, dass jemand diesen ersten Schritt macht, dass jemand den Unterschied macht und sie dann mitgehen können. Und vielleicht hörst du das jetzt alles und denkst, das ist doch utopisch. Das klappt niemals. Ist nicht richtig. Es hat bei Jonathan geklappt, es hat bei der Natalia geklappt und in der Kirchengeschichte sehen wir, dass es auch unter unseren Glaubensvorfahren sehr, sehr oft geklappt hat. Denn das Vertrauen, das wir haben, fußt nicht auf uns. Es fußt nicht auf meinem Glauben, es fußt nicht auf meinen Erfahrungen, sondern es fußt auf unserem großen Gott. Und für diesen Gott ist nichts unmöglich. Für ihn gibt es keine Einschränkungen, nichts, was ihn aufhalten kann. Und wenn ich ihm vertraue und auf diesem Vertrauen aufbauend Schritte vorwärts gehe, wird es klappen. Und dieses Vertrauen, das muss ich noch nicht mal selber hervorbringen, sondern der Heilige Geist, der in uns ist, der will dieses Vertrauen immer weiter wachsen lassen. Das ist quasi seine Paradedisziplin, der er sich gerne hingibt, das Vertrauen in Gott wachsen zu lassen in unserem Leben. Durch die verschiedensten Umstände, egal was gerade da ist, der Heilige Geist in uns will dieses Vertrauen wachsen lassen. Wir müssen ihn nur darum bitten. Wir müssen ihn nur darum bitten, dass er uns hilft, dass er dieses Vertrauen in uns groß werden lässt, damit wir einen Unterschied machen können und so leben können, wie er es uns sagt, wie er uns hilft, wie er uns leiten möchte. Und in diesem Sinne möchte ich einfach für euch beten und dann wollen wir gleich zusammen ein paar Lieder singen. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass du unser großer Gott bist. Dass du Berge versetzen kannst, dass für dich nichts unmöglich ist, dass keine Auflagen, keine Verordnungen dich irgendwie einschränken können. Ich danke dir, dass du durch unser Leben hindurch immer wieder so kleine Vertrauensbeweise gesetzt hast, wo wir einfach sehen können, in unserem privaten Leben oder auch als Gemeinde, dass du da bist. Dass das Vertrauen, das wir in dich setzen, niemals enttäuscht wird, weil du alle Macht hast. Und ich bitte dich für uns alle persönlich, dass du uns in unserem eigenen Leben das Vertrauen stärkst, dass wir mutig sind, weil wir so einen großen Gott haben. Aber ich bitte dich auch für die Gemeinde hier ganz konkret, dass du ihnen auch das Vertrauen schenkst, dass du da bist, dass du sie in deiner Hand hältst und dass du einen Plan hast. Wie genau der aussieht, das wissen wir nicht. Ist wahrscheinlich auch besser so. Aber du bist da, du hältst uns in deiner Hand und du kommst immer an dein Ziel. Danke für dieses Wissen. Danke für dein Wort, das uns dieses Vertrauen immer wieder wachsen lassen will. Danke, dass du auch noch deinen Geist in unser Leben hineinstellst, der uns dabei hilft. Und ich bitte dich, dass du das Vertrauen in uns wachsen lässt und wir mutig mit dir vorangehen. Amen.